Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Achtung, Achtung, hier ist die Taskforce. Zwei sind übergeblieben. Hallo Ewald.
Hallo Michael.
Wir beiden sind jetzt die Taskforce, okay?
Alles klar.
Wir werden auch gefragt, im Gegensatz zu anderen Mitgliedern einer gewissen Taskforce.
Wer fragt uns denn? Unsere Follower?
Ich glaube, der Rettich, der ruft uns ja auf jeden Fall an. Das ist ja nun ein dicker Buddy von dir, ne? Also der wird uns ja wohl anrufen und fragen, sag mal, wen sollen wir jetzt eigentlich zum Nationaltrainer machen?
Zum Beispiel, ne? Genau.
Und unsere reichhaltigsten, wunderbaren Kommentare unserer Zuhörer werden wir natürlich auch nutzen, um zu einer Entscheidung zu kommen, und zwar heute. Ich grüße euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 194 des kleinen, aber feinen Formats der 16er. Wir reden heute ein bisschen über die Bundesliga, wir reden ein bisschen über die Nationalmannschaft, hochaktuell. Wir haben auch einen Gast nachher mit Stefan Kießling, mit dem haben wir auch über eine ganze Reihe interessanter Themen gesprochen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber als erstes wollen wir natürlich zur Sache kommen. Gerade ist die PK vorbeigegangen beim Deutschen Fußballbund mit dem Präsidenten und mit dem neuen Geschäftsführer Sport, Andreas Rettich. Herr Lienen, Ihr erstes Statement zu dieser Pressekonferenz.
Das hat mir sehr gut gefallen. Die Statements von Bernd Neuendorf fand ich super gesetzt, sehr souverän und inhaltlich auf den Punkt. Und das tut gut, so etwas mal zu hören. Das hat mir wirklich gut gefallen. Er hat einfach ganz klar gesagt, um was es geht. Andreas Rettich ist nicht der neue Oliver Bierhoff. Und Andreas Rettich hat nichts mit dem Posten von Rudi Völler zu tun und Andreas Rettich hat nichts mit dem Posten von Hannes Wolf zu tun, sondern Andreas ist für 200 Mitarbeiter im Bereich Sport beim DFB zuständig. Ich meine, das hat alles was mit Sport und Fußball zu tun. Er ist Geschäftsführer Sport und da geht es um Kosten-Nutzen-Analyse, da geht es nicht um einen Manager der Nationalmannschaften, sondern es geht generell um eine Geschäftsführung beim DFB, wie das jetzt, ich meine, die hatten ja da irgendwelche Aufteilungen, wegen, außer auch steuerlichen Gründen, das kann ich jetzt nicht so genau.
Sein Geschäftsbereich ist schon Nationalmannschaften und Akademie, das darf man jetzt nicht vergessen, ne? Und ihm unterstellt sind, laut Organigramm, die Sportdirektoren, Nationalmannschaft und Direktor Nachwuchs Hannes Wolf und Direktor Frauenfußball noch unbesetzt. Da soll ja auch bald was kommen. Also, es ist nicht so, dass dass Andreas Rettich mit der Nationalmannschaft überhaupt gar nichts zu tun hat.
Nein, das ist ja klar. Ich meine, das sind ja auch die, was macht der DFB? Dass der Andreas jetzt nicht dafür zuständig ist, was in den einzelnen Regionalverbänden läuft, das ist ja klar. Der DFB ist ja mit 7 Millionen Mitgliedern, wo die Arbeit aber vor Ort passiert, das hat ja dann nur am Rande was mit zu tun, sondern der DFB in Frankfurt ist dann halt für Nationalmannschaften, Ausbildung, Akademie und so zuständig. Und Andreas hat ja auch schon Erfahrung gesammelt diesbezüglich. Das ist auch in der Pressekonferenz, hat das nochmal erwähnt, das wusste ich aber, dass ihm schon einmal vor 20 Jahren die Aufgabe übertragen wurde, hat er auch darauf hingewiesen, dass damals auch Leute wie Rummenigge und so mit entschieden haben, dass er sich um eine Reform oder um eine Analyse, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, der
Nachwuchsleistungszentrum.
Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe auch mit Andreas schon oft darüber diskutiert. Also für mich war das eine gelungene Vorstellung. Andreas hat sich auch sehr gut präsentiert. Man hat erfahren, dass es eine einstimmige Abstimmung war. Und zwar sowohl beim DFB, also ich nehme an im Präsidium, als auch im Aufsichtsrat. Und auch ein Aki Watzke hat ein gutes Gespräch mit ihm geführt, auch wenn er da schon mal anderer Meinung ist als Aki. Und was Andreas gesagt hat, das hat er jetzt in den letzten Jahren ja auch immer wieder bewiesen, dass er sich um Nachhaltigkeit, um Gemeinwohl und solche Dinge auch interessiert, in diesen Perspektivwechsel, den wir beim DFB brauchen. Das hat er auch nochmal explizit gesagt, dass man eben nicht nur die Portemonnaies und was weiß ich was erreicht, sondern vor allem die Herzen der Menschen. Und darum geht es. Darum geht es generell. Und gerade im Fußball, das ist ja jetzt kein Bereich, wo du, klar, du brauchst viel Geld, um die ganzen Mitarbeiter zu bezahlen, aber die Nationalmannschaft ist ein Aushängeschild, die Nationalmannschaften sind ein Aushängeschild der größten Sportorganisation der Welt. Und da lohnt es sich, das vernünftig zu organisieren und vernünftig zu machen und eben auch mal generell drüber nachzudenken, wo wollen wir überhaupt hin? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und was ist mit unserer Ausbildung? Da stimmt es hinten und vorne nicht so. Also das hat mir gut gefallen. Und was mir auch gut gefallen hat, oder kannst du auch selber sagen, was er zur Taskforce gesagt hat, das ist schon abenteuerlich, was sich da die Kollegen Rummenigge und Winslaff, gut, jetzt haben sie behauptet, oder haben gesagt, sie sind nicht informiert worden über die Personalie Rettig. Das stimmt, hat Bernd Neuendorf gesagt, das stimmt. Aber dieser Einwand, dass die Taskforce, dass der Taskforce keiner der Entscheidungskompetenzen zugebilligt worden wären, das ist ein abenteuerlicher Vorwurf.
Das haben Sie, glaube ich, so auch gar nicht hinterlegt.
Ich habe was überlegt oder nicht gesagt?
Hinterlegt. So, das haben Sie so nicht hinterlegt. Es ging, glaube ich, eher um die Art und Weise aus Ihrer Sicht, wie es abgelaufen ist.
Ja, aber ich habe auch
dass Sie nicht nach einer Meinung abgefragt worden sind und B, dass Sie halt zum Teil gar nicht informiert worden seien.
Ich habe aber auch
ob das dann wirklich so ist, muss man auch noch mal.
Ja, das ist schon klar. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass Sie gesagt haben sollen, es ist uns keine Entscheidungskompetenz zugebilligt worden. Das hat ja Bernd Neuendorf auch kommentiert. Insofern muss es ja irgendwo gestanden haben. Der hat gesagt, dass die Taskforce war immer gedacht und war auch so praktiziert ein reines Beratergremium. Entscheidungskompetenzen haben im DFB.
Ich meine, die sind nach der Katar-Pleite, sagen wir mal, ist diese Taskforce installiert worden. Was ist denn davon jetzt übergeblieben? Also Olli Kahn ist da, glaube ich, schon lange nicht mehr drin. Rudi Völler ist mittlerweile Sportdirektor, also hat mit der Taskforce dann auch nichts mehr zu tun. Ich glaube, da ist ohnehin relativ wenig gelaufen in letzter Zeit. Und es ging ja im Grunde auch erstmal darum, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen Sportdirektor zu suchen. Und wie das dann gelaufen ist, wissen wir ja auch noch. Rudi, wäre das nicht was für dich?
So, ich will jetzt mal so sagen, das hat der Bernd Neuendorf super erklärt. Es ist in der Taskforce auch über die Struktur geredet worden, dass man einen Sportdirektor Nationalmannschaft braucht, dass man einen Sportdirektor Nachwuchs braucht. Das ist mit Rudi Völler besetzt worden, mit Hannes Wolf besetzt worden und der Posten für die Frauennationalmannschaften, der ist noch nicht besetzt. Aber er sagt, es war auch nie, das war jetzt auch von den Mitgliedern der Taskforce nie thematisiert worden, wen man jetzt als Geschäftsführer da einsetzt. Das ist gar kein, er sagt jetzt nicht drüber diskutiert worden, es war aber auch nicht gewünscht darüber, kein Mensch hat.
Naja, gut, klar ist doch, dass Andreas Rettig, der war ja nun bei uns auch im Zuge des möglichen Investoreneinstiegs, ein Gast, der hier ein bisschen was zur Sache zu sagen hatte, aber ja. Er hat ja immer Klarstellung bezogen, er hat sehr kritisch sich beispielsweise nennen wir es Konstrukt in Leipzig positioniert. Er hat den Bayern immer Kontra gegeben. So, die Karte wird jetzt im Boulevard natürlich auch gespielt werden, in der jetzigen und auch in näheren und vermutlich auch mittelfristigen Zukunft. Also, das war ja schon ein überraschender Move, den keiner so erwartet hat. Ich nehme an, nicht mal du.
Nein, das ist schon richtig. Aber wenn man sich das jetzt im Nachhinein überlegt, eine Geschäftsführung in dem Bereich, nach all den Problemen, die der DFB hatte, mit einem erfahrenen Mann, der in verschiedenen Bundesliga-Vereinen war, der sogar in der Geschäftsführung der DFL war, eine viel bessere Personalie kannst du nicht finden auf der Position, der die ganze Geschichte über Jahrzehnte jetzt mit begleitet hat, seit Anfang der 90er Jahre, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wann er in Freiburg vorher war. Ende der 80er sogar schon, oder Ende, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber Andreas ist seit langen Jahren dabei und hat alle möglichen Erfahrungen gemacht, hat in der Bundesliga gearbeitet, in der DFL und so weiter und so fort. Also ich finde das eine Top-Geschichte und daraus dann ja, dass man dann sofort wieder auf seine persönliche Befindlichkeit guckt und beleidigt ist, weiß ich nicht. Also ich fand, dass die Stellungnahmen von Bernd Neuendorf und Andreas Rettig zu dem Thema top. Und Andreas hat den entscheidenden Satz gesagt, alle, die es gut meinen mit dem deutschen Fußball, sind herzlich eingeladen, mitzuarbeiten. Das nehme ich ihm auch ab. Und daran müssen wir ihn messen und auch den Bernd Neuendorf messen. Da, ob man jetzt wirklich Leute mit ins Boot holt, die auch etwas zu sagen haben, die darüber Bescheid wissen und die sich dafür interessieren und mithelfen wollen. Und da fallen mir eine ganze Reihe von ehemaligen Spielern, Trainern, von Top-Leuten ein, die mitreden können und sollten. Und vor allen Dingen auch Trainer, weil die notorisch unterrepräsentiert sind in allen möglichen Gremien, die es jetzt in den letzten Jahren irgendwo gegeben hat zu dem Thema.
Also die breite Masse ist natürlich in allererster Linie in Sachen DFB an einer Frage interessiert. Und das konnte man auch ganz gut sehen, wenn man heute den Livestream der PK aufgemacht hat. Der DFB hat ja diese PK von Neuendorf und Andreas Rettig live übertragen. Darunter haben dann die Leute so Fragen und Anmerkungen geschrieben und ein paar Kommentare. Und es ging im Grunde nur um den nächsten Bundestrainer. So. Und Andreas Rettig hat sich dazu ja auch positioniert und gesagt, dass es in allererster Linie im Entscheidungsbereich von Rudi Völler liegt. Aber wenn wir wissen, dass er auch für die Finanzen ja hauptsächlich mitverantwortlich ist, kann ich mir irgendwie gerade schwer vorstellen, dass er so einen zweistelligen Nagelsmann-Deal durchwinken wird.
Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe im Sinne des deutschen Fußballs, dass sie sich für eine andere Lösung entscheiden. Ohne dem Julian Nagelsmann zu nahe zu treten, aber da, meine Meinung dazu habe ich schon oft genug gesagt. Ich habe das gesehen, was da so an Äußerungen drunter läuft, und wir wissen, dass wenn's so Live-Chats gibt, dass da oft sehr plakativ geschrieben wird. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, da kommt auch schon mal der eine oder andere, der wirklich was Vernünftiges schreibt und nicht nur plakativ, und dann, ich weiß es nicht. Also da waren ein paar Sachen dabei, Andreas sollte bei St. Pauli stricken und nicht dem DFB, aber es gab auch viele richtig gute, tolle Sachen. Das würde ich jetzt nicht so besonders ernst nehmen. Vor allen Dingen müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass es jetzt nur darum geht, welchen Bundestrainer suchen wir. Ich war am Wochenende hier im Kreis Lippe in Detmold auf der Bühne. Da war eine riesen Feier für die Öffentlichkeit. 900 Jahre Fürstentum Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe. Da hatten wir eine Podiumsdiskussion. Da war Oppenhövel mit dabei und Uwe Hübner. So. Dann hat der Uwe dann hinterher, als wir so die wichtigsten Themen durch hatten, gesagt, ja, und wer wird denn jetzt deutscher Bundestrainer? Genau das Gleiche, was jetzt manche Follower geschrieben haben. Dann habe ich gesagt, das ist mir scheißegal. Aber nicht, weil es, dann habe ich nochmal, da wollte er das Gespräch beenden, das habe ich mir aber nicht gefallen lassen. Dann habe ich gesagt, naja, natürlich ist es mir nicht scheißegal. Ich wollte damit nur sagen, dass es eigentlich nicht darum geht, wer jetzt deutscher Bundestrainer wird. Und das wiederhole ich jetzt hiermit, sondern es geht darum, wo wir mit dem deutschen Fußball hinwollen. Aber viele
sind... Aber Ewald, ja, das wissen wir. Wir wollen irgendwo hin, aber wir wollen erstmal eine vernünftige EM alle, oder?
Nein.
Nein.
Wollen wir nicht? Nein. Okay. Ich möchte keine vernünftige
EM. Wir melden ab. Nein, das... Wir nehmen nicht teil. Der erste Gastgeber, der nicht teilnimmt. Mach
doch nicht auf Boulevardpresse.
Der ist doch scheiße.
Mach doch nicht auf Boulevard. Ich möchte, ich sag's mal explizit, ich möchte keine gute EM, wenn ich nicht sehe, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Denn in dem Moment, man kann es irgendwann mal hinkriegen, wenn ein Trainer gute Entscheidungen trifft und was weiß ich und ich weiß nicht was, dass man, und mit Losglück vielleicht auch noch, dass man eine gute EM spielt. Spielen wir eine gute EM, interessiert es wieder keinen, was wir denn ansonsten machen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, wir brauchen einen Perspektivwechsel, wir brauchen eine völlig neue Entwicklung in unserem Fußball. Und in dem Zusammenhang, wenn wir das nicht machen, dann machen wir uns wieder abhängig von irgendeinem Turnier, hoffen, dass wir gut spielen. Spielen wir nicht gut, kriegen wir alle Nerven zusammen und schmeißen den wieder raus. Der ist offensichtlich.
Wir müssen doch zweigleisig das Ganze begehen. Und das wiederum, finde ich, spricht immer mehr dafür, dass wir mit der Konstellation, die das Frankreich-Spiel gemacht hat, die EM bestreiten und parallel in den nächsten Monaten dazu einen neuen Bundestrainer suchen.
Warum nicht? Ich meine, die Hoffnungen, ich möchte dem nicht, möchte da nicht widersprechen, aber ich sag mal, ein Trainerwechsel in einer Situation, wo alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann, kann im ersten Spiel oft wirklich eine tolle Sache sein. Und dann auch noch gegen einen Gegner, der, das war für die ein Freundschaftsspiel, die sind ja im EM-Qualifikationsmodus. Und die hatten gerade ein Quali-Spiel und spielen 3 Tage später gegen Deutschland. Warum sollen die sich da die Hacke... Ja. Ich will es nur sagen, auch, also ein bisschen nein, vorsichtig, immer vorsichtig klar. sein mit der Beurteilung von solchen Sachen. Aber vom Grundsatz her, vom Team her, einen erfahrenen, charismatischen Mann wie Rudi dazu haben, einen Mann wie Hannes Wolf, der ja nun auch eine Position hat, ich weiß nicht, ob das dann kompatibel bleibt mit seiner Position als Chef der Ausbildung.
Und das sagst du doch selbst, das ist die Termine sind ja überschaubar, ne? Also das würde ja klar, wäre es sozusagen ein Doppeljob, aber ich glaube, ja, das kriegt er gerade noch hin.
Unser Sandro Wagner, der in den letzten Jahren, in 1-2 Jahren als Trainer von Unterhaching, aber auch in der Analyse von Spielen wirklich eine gute Rolle gespielt hat. Muss ich sagen, hat er sehr gute Analysen gebracht. Das kann ein Team sein, was wunderbar funktioniert. Aber es ist halt dann, keiner kann in die Glaskugel gucken. Und wenn du sagst, die machen es jetzt, dann ist das Thema erstmal durch. Wenn sie nichts Überzeugendes finden, wie Neundorf jetzt.
Ja, wer soll es sein? Ich meine, mit Felix hast du ja gerade lange gesprochen. Der bringt sich ja schon ziemlich in Position. Der wird das gerne machen. Ohne Frage. Ja, was haben wir noch? Louis van Gaal?
Naja,
Niederländer also, wird die deutsche Nationalmannschaft nie trainieren, bin ich sicher. Und andersrum wird ein Deutscher nie die niederländische Nationalmannschaft trainieren.
Also, das kommt nicht. Nein, also ich möchte da jetzt auch nicht spekulieren. Das ist halt nicht so einfach im Moment. Du musst ein gutes Profil haben, das ist schon klar. Felix wäre ein perfekter Mann aus meiner Sicht, wenn er gut drauf ist und nicht zwischendurch mal die Kontenance verliert. Kann auch schon mal passieren. Aber das passiert uns allen. Aber
oder wie Markus Dusin uns schreibt, Magath und Ewald vor DFB.
Okay. Jetzt fängst du da wieder mit an.
Ja. Das wär's.
Ja.
Aber würdest du uns dann noch zur Verfügung stehen hier? Können wir das schriftlich festhalten?
Man muss ja Prioritäten setzen, ne?
Ja, eben, genau. Also, der DFB muss sich da schon mal hinten anstellen.
An 16er.
Produktionstagen, Zeit für den DFB.
Muss ich halt abreisen aus dem Trainingslager.
Genau. Okay, also wir warten das mal ab, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, das läuft darauf hinaus.
Weiter im Text.
Schlauer, denn auch das war ja heute eine Erkenntnis von Bernd Neuendorf. Es soll auf jeden Fall vor der USA-Reise, und die ist Mitte Oktober, ne?
Ja, nächste Länderspielpause.
Eine Entscheidung her. Das kann man immer noch mal wieder verschieben, ist ja auch klar. Aber also die Zeit wird eng. Spannend.
Ja, so sieht's aus.
Wir machen noch mal ganz kurz ein bisschen Bundesliga. Was brennt dir unter den berühmten Nägeln, bevor wir ins Gespräch starten mit Stefan Kießling? Gladbach, Schiedsrichter, VAR.
Also was mir am meisten erstmal unter den Nägeln brennt, ist das, was ich am Freitagabend gesehen habe. Da war ich noch unbelastet.
Meinst du jetzt das Bayern-Spiel?
Das Bayern-Spiel gegen Leverkusen.
Lass uns das nachher mit Stefan besprechen. Aber sag kurz die Haupterkenntnis, was dir ganz wichtig ist.
Die Haupterkenntnis, war für mich, dass das trotz einiger, sagen wir mal, Hochs und Tiefs, ja, also trotz einiger Tiefs zwischendrin, vor allem in der zweiten Halbzeit, war das eines der besten Bundesligaspiele, die ich seit langem gesehen habe. Und die erste Halbzeit gehörte mit zum Besten, was ich überhaupt je gesehen habe. Bayern München 20 Minuten überragend und dann Leverkusen. Also das war eine erste Halbzeit, das war atemberaubend und ein Niveau, was ich mir wünschen würde bei mehr Spielen in der Bundesliga. Also das war einfach Weltklasse.
Also Leverkusen haben wir mal auf dem Zettel. Was dann noch so an Elfmetern und so gegeben wurde, ich glaube, das besprechen wir nachher alles mal mit Stefan Kießling. Und zu Gladbach müssen wir schon was sagen, ne? Also 0-3 in Darmstadt. Und dann so gerade eben noch davongekommen, auch aufgrund einer roten Karte, die höchst zweifelhaft war.
Ja, es ist ein bisschen, ich meine, es gibt viele Themen, die wir in der Bundesliga besprechen können. Das letzte Spiel jetzt am Sonntag, Darmstadt. Ich war jetzt ja viel unterwegs am Wochenende. Ich konnte mir nur alle Kurzberichte angucken. Am Samstag war ich im Kreis Detmold unterwegs. Da musste ich auch früh weg hier und am Sonntag war ich den ganzen Tag in Hamburg, weil ich.
Aber hast du die Karte, die rote Karte gesehen?
Das habe ich mir alles angeguckt, natürlich. Ich habe alle Spielberichte gesehen. Sie liegen 3-0 zurück. Und es war, ja, keine Ahnung. Also ich meine, rein formal könnte man denken, Wöber, Itakura, Friedrich Scully. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie sie in der Abwehr waren, aber das erste Tor. Da war Friedrich wieder in einem Laufduell, muss man so sagen. Ja,
aber was ist mit dem? Ich meine, der war bei Union doch aber ein ganz anderer Spieler.
Nein, das stimmt nicht, Michael. Union hat ein anderes Konzept. Union, wenn du bei Union in die Hälfte läufst, dann hast du schon gefühlt Fußfesseln dran.
Das mag ja sein, aber dennoch hatte er auch Duelle 1-gegen-1 zu bestreiten.
Ja, irgendwann. Aber wenn du
und da hat er anders mit zugelangt, als er das zum Beispiel in diesem Laufduell gemacht hat. Mit wem war es? Mit Melem.
Ja, die hat
also
das gut
der hätte die alte Försterei nicht lebend verlassen. Also
nein, weil er vorher gar nicht dahin gekommen wäre. Und das ist ein anderes Konzept. Das ist ein anderes Konzept, wenn ich ich meine, Reitz, Weigl ist ein Gumo, Player, Honorar, das sind alles gute Leute. Aber das Entscheidende ist, wie arbeiten sie zusammen, wie kompakt sind sie? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die einzelnen Tore gesehen und bei den Toren, da sind sie nach 10 Minuten liegen sie schon 2-0 hinten. Ich will das jetzt nicht alles an Friedrich festmachen. Er hat ja in irgendeinem Heimspiel hat er sehr unglücklich ausgesehen bei einigen Toren. Aber verstehst du, Innenverteidiger sehen natürlich immer dann gut aus, wenn das gesamte Abwehrkonzept passt. Dann kann ich auch meinetwegen Schnelligkeitsdefizite und so im direkten Laufduell oder 1-gegen-1-Duell überspielen durch die gemeinsame Abwehrarbeit. Das ist bei Mönchengladbach offensichtlich jetzt nicht der Fall. Und sie haben dann natürlich dann ein Riesenglück gehabt, dass sie im Grunde genommen, wie soll ich sagen, direkt nach der Halbzeit einen Handelfmeter kriegen. Und dann gleichzeitig eine rote Karte. Und dann ist das Spiel gekippt. Ne? Also ob das auch, das hat Gerardo Seoane aber dann auch, im Interview mehrfach darauf hingewiesen, ob das auch so gelaufen wäre, wenn wir nicht die rote Karte erlebt hätten. Den Elfmeter haben sie ja noch verschossen. Darf man auch nicht vergessen. Aber das Spielentscheidende war diese rote Karte, wodurch sie, keine Ahnung, warum sie dann so eine passive Haltung an den Tag gelegt haben, Darmstadt. Ich habe dann nur gesehen, wie die nur hinten drin standen. Und das hat offensichtlich Mönchengladbach auch in die Karten gespielt. Ne? Also keine Ahnung. Aber dass diese rote Karte, das ist für mich höchst diskussionswürdig. Der läuft da rein. Ich weiß nicht, was er mit seinen Händen machen soll. Es ist bis jetzt für mich nicht klar, ob der wirklich den Ball überhaupt mit der Hand gespielt hat. Und dass dann der Tschwankara den Ball nicht mehr unter Kontrolle hat, wenn er überhaupt unter Kontrolle hatte, oben auf dem Knie, da kannst du ja auch nicht direkt zum Abschluss kommen. Also ich sag mal, wenn ich da einen Elfmeter gebe, in so einer Situation, die so konfliktiv ist und auch nicht so klar ersichtlich im Videobild, zumindest für uns jetzt nicht, dann gebe ich zumindest keine rote Karte. Dann kann ich sagen, okay, wenn er vielleicht unabsichtlich irgendwie am Ball gekommen ist, aber dem zu unterstellen, dass er jetzt absichtlich Hand spielt. Ich meine, für eine rote Karte muss ich doch bewusst eine Torschance, eine klare Torschance verhindern, die noch gar nicht mal da war. Ne?
Weil der hat sich, glaube ich, jetzt nicht ganz dem Regelwerk entsprechend. Also wenn es die ganz klare Torschance ist und er sich dazu entscheidet zu pfeifen, dann kann er natürlich auch rot geben. Aber dann ist das wieder der berühmte Ermessensspielraum oder früher hätte man gesagt Fingerspitzen.
Ja, mir geht das alles auf die Nerven, weißt du, wenn
zu Recht.
Das kann ja mal sein, dass du mit der Hand irgendwo reingehst, weil es eben so ist.
Man zum bewegt. Glück hast du nicht den Handelfmeter gesehen, den unser Freund Patrick gepfiffen hat.
Doch, habe ich auch gesehen.
Ich habe kurz mit ihm telefoniert, wir lassen den jetzt hier mal weg.
In welchem Spiel war das? Freiburg, ne?
Nee, Heidenheim.
Ach so.
Heidenheim gegen Werder.
Und das war für Heidenheim,
das war,
ne?
Nee, das war gegen Heidenheim.
Ach, das war das Anschlusstor von Duxch, glaube ich, ne?
Naja, genau, im Nachfassen. Ja,
also. Und was war das nochmal? Was war das für ein Handspiel nochmal?
Ja, der will den Ball klären, haut über den Ball und kommt dann so mit dem Arm an den Ball.
Das habe ich mir 10-mal angeguckt, ohne zu sehen, dass wo der den Ball berührt haben soll.
Brille fiel, Mann, sei nur.
Ja, und was sagt Patrick denn dazu? Das ist ein Witz, so einen Elfmeter zu pfeifen.
Mensch, sei doch ruhig, das geht so nicht.
Ach, das geht
so nicht? Das ist unser Freund, das kannst du jetzt hier nicht so rund machen. Nein, das kann man geben.
Ach so?
Ja, ist ja nicht, klar. Ist ja vom VAR nicht einkassiert worden. Es war also keine klare Fehlentscheidung.
Naja, hat er
und dabei belassen wir es jetzt mal.
Hat er sich das angeguckt nochmal?
Nee, durfte er ja nicht.
Aber hat er sofort gepfiffen?
Ja.
Das konnte er doch gar nicht sehen aus seiner Position.
Ja, irgendwie hat er es gesehen.
Alles klar.
Meine gut, Zeit. War zum Glück nicht spielentscheidend passiert. So, jetzt habe ich noch zwei kleine Fragen an dich und dann wollen
wir. Also wie gesagt, Mönchengladbach hat dann den Ausgleich geschafft. Sehr bitter für Darmstadt nach 3-0 Führung. Das ist schon, also da kommt schon einiges zusammen, aber wie gesagt, für mich war das keine berechtigte rote Karte. Weil, ja, habe ich gerade schon gesagt. Alles klar.
Mackel 84 hat unter Top überraschenderweise Guirassy gesehen. Okay. Und da muss ich sagen. Hut ab, Lothar Matthäus, der im Mai den Bayern Guirassy empfohlen hat. Okay. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, die Idee. Ne? Mhm. Hast du schon mal von der Bilanz gehört? 8 Schüsse, 8 Tore.
Die er hat, oder was?
Die hat er jetzt, ja. Mhm. Das gab es noch nie.
Okay, mach ja sein. Ja, wo sind wir jetzt hier? Guirassy, Stuttgart, 3 Tore. Er macht 3 Tore, richtig?
Ja. Er macht 8 insgesamt in der Liga mit 8 Schüssen.
Ja. Die ersten
der kostet die Saudis 700 Millionen ungefähr im Winter.
Die ersten beiden Tore hat er einen klaren Assist gehabt. Und zwar zweimal der Torwart von Mainz, Zentner. Klarer Assist. Es tut mir leid. Ich hab gedacht, dass Torhüter heutzutage wissen, dass ich mich nicht dem Stürmer entgegenstürze und bevor er schießt, mich irgendwie hinschmeiße. Ich hätte es gerne mal gesehen. Die ersten beiden Tore gehen ganz, ganz klar auf die Kappe von Zentner, auch wenn ich es nicht mehr verstehen kann. Ich kann es nicht verstehen. Wenn er stehen bleibt, möchte ich wissen, wie er an ihm vorbeischießen will. A. Und B. Hat Zentner die Möglichkeit, aktiv noch irgendwie zu reagieren? Schmeiß ich mich hin? Gehe ich eine Wette ein darauf, dass ich angeschossen werde? Ich habe keine Möglichkeiten mehr. Und ich sehe da keinen Sinn drin. Und bei beiden Toren hat er das gemacht. Das sind für mich zwei keine hundertprozentigen Chancen.
Beim ersten noch ein bisschen schlimmer als beim zweiten, obwohl er es natürlich sensationell macht mit dem Lupfer dann, ne?
Ja, aber er kann nicht lupfen, wenn der da steht. Ich möchte ja nicht wissen, was er macht. Er kann nicht lupfen. Und ich kann mich breit machen. Ich mache mich so breit, dass ich nicht durch die Beine getunnelt werden kann. Und dann kann ich mit Beinen und Armen irgendetwas machen. Ich laufe raus und stehe. Aber mich hinzuschmeißen, wie oft sehe ich das mittlerweile? Also, tut mir leid.
Also, du hast jetzt Zentner-Bashing gemacht. Dann sag mir lieber auch nochmal, ob du Gerassi auch so gut gesehen hast, wie er jetzt anscheinend geworden ist.
Na, der macht gute Sachen. Der macht richtig gute Sachen. Beim dritten Tor, du siehst das, er hat natürlich Selbstvertrauen jetzt. Nein, der macht richtig gute Sachen, das ist völlig klar. Und der bleibt ruhig vorm Tor. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn der Torwart sich anders verhalten würde. Aber ich meine, das sind ja jetzt nicht nur diese drei Tore. Der schießt in jedem Spiel irgendein Tor. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass er die Tore nur geschossen hat, weil sich alle vor ihm hinschmeißen. Nein, das ist schon top, was der Junge macht, und das freut mich für Stuttgart, die für mich jetzt so sowieso schon ein gutes Konzept hatten. Führig ist ein junger deutscher Außenstürmer, der mir sehr gut gefällt. Millot aus Frankreich, super. Das ist für mich ein Top-Junge, 21 Jahre alt, der all das mitbringt, was mir gefällt. Und Silas, Stiller, Karasor und so weiter. Und hinten müssen wir dann gucken, dass sie ihren Laden auch dicht kriegen. Also die haben einfach gute Leute, und im Moment haben sie einen Flow.
Gut, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über das Spitzenspiel reden. Lass mal telefonieren.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
So, wir freuen uns ganz besonders über unseren heutigen Gast. Was für Zahlen. 403 Bundesligaspiele, 144 Tore, 63 Assists. Zahlen, von denen Ewald Lien nur träumen kann. Da wir uns nochmal mit dem Spiel Bayer Leverkusen in München beschäftigen wollen, passt Stefan Kießling wie die Faust aufs Auge. Ich grüße dich, Kies. Wie geht's dir heute?
Hallo. Ja, mir geht's sehr gut, Sonne scheint, neue Woche gestartet, alles in Ordnung.
Ewald, hast du die kleine Spitze verstanden?
Ja, aber ich möchte Stefan auch begrüßen, auch wenn dir das immer grundsätzlich scheißegal ist, ob ich auch den Gast begrüße, weil du ihm sofort eine Frage stellst. Das ist dein Kreuz, was du trägst. Ich bin immer ein bisschen zu spät. Du vergisst, mich mit in die Show zu holen, wie ihr Sportreporter neuerdings sagst. Also ich begrüße dich auch, Stefan. Und ich freue mich, dass ich mit dir ein positionelles Fossil des deutschen Fußballs in der Leitung habe. Denn deine Stellenbeschreibung, die gibt es heute ja gar nicht mehr. Wir haben keine Torjäger mehr.
Mittelstürmer. Früher sagte man Mittelstürmer.
Ja, Mittelstürmer, Torjäger, das ist mir scheißegal. Auf jeden Fall ein Königreich für einen Torjäger. Wir holen die Torjäger von überall her. Wir haben fast kaum noch Positionen, die wir aus...
Stürmer und Außenverteidiger, sage ich.
Ja, man könnte noch auf Sechser erweitern, und Flügelstürmer haben wir auch nur 3-4, aber ist ja egal. Also, herzlich willkommen, und ich freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank, Ewald.
Wir quatschen ein bisschen links und rechts. Ich habe ein bisschen natürlich mal geguckt, wie hast du so gespielt gegen die Bayern, und habe einen Kader von euch gefunden. Wenn wir gerade beim Stichwort Mittelstürmer sind, ne? Der Kader 0809. Helmes, Kießling, Geckers, Haris Theas, Bulikin und Sukuta Pasu. Wenn ich richtig sehe, waren das 6 Mittelstürmer. Habt ihr euch im Training immer gegenseitig umgetreten, damit mal 2 überblieben nur, oder wie ging das?
Nee, tatsächlich war es ja dann auch so, dass wir mit zwei richtigen Stürmern gespielt haben. Und dazu brauchst du natürlich dann auch ein paar in der Hinterhand. Jetzt ist es ja so, dass die meisten immer nur mit einer Spitze spielen, also brauchst du ja eigentlich nur 2, 3. Und meistens sind es dann auch wiederum nur irgendwelche falschen Neuner, also ja. Ich war gerade angesprochen, die richtigen Mittelstürmer, da hat keiner mehr drei Stück im Kader.
Du bist ja nur noch im Verein. Hingst du denn ein bisschen mit drin in der Verpflichtung von Boniface? Hat man dich mal gefragt? Wie findest du den?
Ich bin als Botschafter und Repräsentant tätig. Da bin ich dann außen vor, was die Entscheidungen angeht.
Okay, und wie findest du ihn?
Gut, also da habe ich natürlich Simon im Nachhinein gesagt, ich fand ihn letztes Jahr schon gut, als wir gegen die gespielt haben. Da ist er schon aufgefallen, finde ich.
Genau.
Und die Verpflichtung an sich, ich meine, klar, jetzt ist sie Gold wert, weil es natürlich auch so war, dass er gut eingeschlagen hat. Wir wissen aber auch, dass es natürlich auch vielleicht gebraucht hätte in eine kleine Zeit als neuer Spieler im neuen Land. Dann flutscht vielleicht nicht direkt so, aber das hat bei ihm gut funktioniert und man sieht einfach, was er für eine Qualität hat und endlich dann auch mal wieder ein Stürmer, der eben ja die Bälle hält, Bälle verteilt. So, das ist ja das, was man dann auch braucht.
Und der auch mal losgeht. Ne? Also ja. Der kriegt den Ball und auf einmal hat er die Idee, so ein, zwei Leute auszuspielen und das gegen die Verteidigung von Bayern München, die ja nun auch nicht gerade Lehrlinge sind. Upamecano und wer war der andere Osterhase jetzt da?
Der Kim war das dann, glaube ich.
Redest du von Herrn Kim? Ja, aus
Herr Kim,
aus
genau.
Korea?
Na, so, das heißt, der geht letztlich in Bewegung. Das ist, und ich muss ehrlich sagen, auch im Gegensatz zu Harry Kane. Harry Kane ist ein Weltklasse-Mittelstürmer. Aber er ist mehr, er gibt sensationelle Assists und er ist mehr der Abschlussspieler. Der nimmt jetzt nicht den Ball, rennt an Zweien vorbei und setzt sich durch. Boniface, das habe ich so in dem Spiel so wahrgenommen, als Unterschied zu Harry Kane, der kriegt den Ball und es brennt lichterloh. Auch ne, bei Harry Kane brennt es, wenn der Spielzug gut läuft. Oder wenn er so wie beim ersten Spieltag dem Sané einen Weltklasse-Pass da vorne reinsteckt und der steht alleine vorm Tor. Bei Boniface brennt es, wenn er den Ball kriegt. Überragend für mich. Also mir gefällt das wahnsinnig, solche Spieler.
Ja, finde ich auch. Also der tut der Mannschaft schon richtig gut. Leider war es am Freitag nicht so effektiv. Er hat ein bisschen Abschlusspech dann auch gehabt. Da wäre der ein oder andere Treffer dann doch drin gewesen.
Absolut. Also als dann, ich meine, über das Spiel können wir ja gleich nochmal reden, aber zu dem Zeitpunkt, also über den Elfmeter, da habe ich eine andere Meinung. Das war für mich nicht korrekt, aber dass das Spiel unentschieden ausgeht, das war mehr als verdient. Und in der Phase, wo Boniface und andere aufgedreht haben, da hättet ihr 3-4 Tore machen müssen eigentlich, ne? Dann wäre von Bayern nichts mehr zu sehen gewesen. Das war für mich der Unterschied. Ne? Die Bayern Weltklasse 20 Minuten und dann kommt Bayer Leverkusen. Und in der Phase hättet ihr die abschießen können und so, dass die aber auch nicht mehr wiederkommen. Ne?
Ja, ich glaube, wer in dem Spiel waren beide Seiten mal so in dieser Situation. Wir hatten schon die ersten 15, 20 Minuten, ja, ich weiß nicht, ob es Nervosität war oder wie auch immer. Aber da waren die Bayern dann schon überlegen und hatten auch ein paar gute Möglichkeiten, gute Spielzüge. Aber ja, da haben wir uns dann rausgekämpft. Und klar, hatten wir dann auch eine Phase, da musst du eigentlich das Tor machen. Jetzt sagst du, du bist nicht so ganz einverstanden mit dem Elfmeter.
Na, jetzt bin ich ja gespannt.
Ich finde einfach, alleine durch die, ja, ich sag mal, das blöde Hingehen von Davis, also der geht außerhalb raus aus dem 16er mit dem Rücken zum Tor. Alleine deswegen muss er schon einen Elfmeter kriegen. Also er berührt ihn, ja. Wahrscheinlich im Mittelfeld hätte es keinen Foul gegeben, wie auch immer. Aber das sind ja immer so diskussionswürdige Sachen. Warum trifft er denn überhaupt? Egal ob.
Aber Kies, der ist doch ganz offensichtlich da so reingegangen, um dann auch einen abzukriegen, oder nicht?
Ja, aber dann ist es ja clever. Dann ist es ja clever.
aha.
Also, okay. Dann ist es ja eher auch clever. Aber trotzdem nimmt der Davis das ja an und trifft ihn. Egal wie feste, es ist trotzdem in einem Spiel, wo eine Bewegung da ist, wo auch immer Tempo da ist. Und ja, bleibt er weg, passiert nichts und es gibt auch keinen Elfmeter. Ja, ich meine, die Situation gestern, glaube ich, hier Darmstadt gegen Gladbach, also bei aller Liebe, da kannst du keine rote Karte geben. Da können wir rumdiskutieren. Weil da konnte keiner nachweisen, so richtig, ob das jetzt Hand war oder wie auch immer. Aber da
ob sie überhaupt, ja gesehen, ob sie überhaupt Absicht war. Genau, ob sie
also überhaupt Absicht war. Absicht ist ja sowieso nicht mehr das ganz große Thema, aber es wurde nicht mal 100% belegt und ob das jetzt gleich eine klare Torchance war, der hat den Ball doch überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt. Das war ja noch das Nächste, ne?
Genau. Und dort war es halt so, bei Hofmann, der ist halt getroffen worden. Ob jetzt feste, nicht feste, man sieht, jeder hat gesehen, er ist getroffen worden.
Ja. Sollen wir die Kaufhausdiskussion anfangen, Stefan?
Nein, am Ende des Tages ist es ja sowieso jetzt geschehen und wir haben den Elfmeter gekriegt gehabt. Ich meine, vorher auch die Diskussion ja, ob das ein Freistoß war, bei aller Liebe. Natürlich war das ein Freistoß. Auch.
Ja. Das war völlig klar. Das war völlig albern, diese Diskussion. Nein, aber ich sag mal, der Running Gag bei uns bei solchen Elfmetern ist, Christian Streich hat schon mal gesagt, ich habe gedacht, es müsste ein Foul dabei sein. Ich sage in dem Fall, ich bin schon so oft im Kaufhaus im Gedränge irgendwie berührt worden und ich bin aber noch nie hingefallen. Wahrscheinlich, weil es keinen Gutschein dafür gibt. Wenn es Gutscheine geben würde, würden alle an den Wühltischen hinfallen bei der Berührung. Also für mich, ich schätze den Hofmann sehr und das ist einer der, für mich habt ihr vier Verpflichtungen gemacht, die überragend sind. Mit Grimaldo, für mich Weltklasse, Boniface, Weltklasse, Chaka, Weltklasse und eben mit Hofmann. Und das gefällt mir super, was der spielt und wie er es macht. Aber in dem Fall muss ich ehrlich sagen, du hast recht, er trifft ihn. Aber jetzt, wenn du ganz ehrlich bist und mal ganz genau hinschaust, sieht jeder, der Fußball gespielt hat, dass er, wie heißt er jetzt nochmal mit Vornamen?
Der Jonas,
dass der Jonas das Bein schon hängen lässt. Verstehst du?
Ja,
er will nicht weiterlaufen. Du würdest sagen, er nimmt das dankbar an. Er hat im Grunde genommen sein Bein dahingestellt, so wie es viele machen. Und im Grunde genommen bei der ersten leichten Berührung hat er den Fuß schon da hängen, um sich fallen zu lassen. Also für mich ist es eine Berührung, aber die Berührung hätte nie dazu geführt, dass er hinfällt. Jetzt kannst du sagen, nein, der Spieler
stimmt,
ist dumm.
Das stimmt.
So, aber
das stimmt, da bin sagen, ich das 100%ig bei dir. Jetzt hätte ich dich aber gerne gesehen als Trainer von uns in dem Fall. Und der Schiedsrichter hätte diesen Elfmeter nicht gepfiffen. Dann hätte ich dich gerne in der Pressekonferenz oder in den Interviews danach gesehen gehabt, was du gesagt hättest.
Ich hätte vorher erstmal eine Valium geschluckt und dann wäre ich völlig ausgerastet und hätte ich alle beschimpft. Nein, also ich meine, ist ja eine andere Zeit heutzutage. Ich ärgere mich darüber, weil ich sehe immer wieder, an jedem Wochenende sieht man das. Und ich würde mir wünschen, wenn es halt fairer zugeht und man es nicht als clever bezeichnet. Wir haben hier Elfmeter diskutiert, wo zwei in den Strafraum laufen. Zigmal haben wir das schon gesehen. Und der will gar nicht weiterspielen, der könnte schießen. Und auf einmal stellt er sein Bein raus in den Laufweg des Abwehrspielers. Und dann hat es mal einmal den Schiedsrichter gegeben, der da keinen Elfmeter gepfiffen hat, aber meistens wird halt gepfiffen. Und man verwechselt dann das, also eine Perversion des Verursacherprinzips. Ich verursache meinen eigenen Fall, indem ich das Bein rausstelle, wo der dann 100% dagegen läuft. Dann kannst du 100 Elfmeter pfeifen. Also das hat mir einfach nicht gefallen. Aber die Leistung der Mannschaft ist für mich überragend. Da würde ich gerne das eine oder andere nochmal ansprechen, was mir aufgefallen ist.
Aber Ewald, um das vielleicht nochmal abzuschließen, das Thema an sich, also es ist ja eine Grundsatzfrage, ne? So diese Sachen wie Foulspiel im Strafraum vor allem. Also ich sag mal so, da kommt ein Eckball rein und der Stürmer schubst den Abwehrspieler so ein bisschen mit der Hand, wo der Schiedsrichter einfach nur abpfeift. Ich meine, das umgekehrt würde ja niemals einen Elfmeter geben.
Genau so.
Warum pfeife ich das ja dann auch? Ja, diese Handspieldiskussionen immer wieder. Also das ist ja an sich erstmal eine ganz, ganz große Grundsatzfrage, wo man rauf und runter diskutieren kann. Ja, was glaube ich auch nicht so ganz einfach ist.
Nein, das ist nicht einfach. Aber ich sage dir eins, ich mache den Schiedsrichtern überhaupt keinen Vorwurf, weil die bewegen sich in einem Spannungsfeld. Die kriegen jedes Jahr neue Richtlinien und wir kommen ja gar nicht mehr hinterher. Was zählt jetzt, was zählt nicht? Und das gilt für die Schiedsrichter auch. Ich würde mir nur wünschen, wenn man grundsätzlich mal versuchen würde, großzügiger zu pfeifen. Wie soll ich es sagen? Also diese mikroskopischen...
Ja, ich weiß, was du meinst. Einfach auch Dinge mal durchgehen zu lassen. Aber so, oder auch grundsätzlicher durchzugreifen, zum Beispiel dieses Ball wegschießen, dieses vorm Ball stellen nochmal und so weiter. Gib ihm direkt gelb. Dann passieren solche Dinge nicht mehr. Aber das zieht halt irgendwie auch keiner so richtig durch. Ja,
und auch
beim Basketball oder so ist es ja auch so, sobald irgendwas passiert, gibt es technisches Foul oder was weiß ich, Feier. Die dürfen nichts sagen.
Ja, genau so. Und das meine ich damit. Durchgreifen in Situationen, die wichtig sind. Und bei anderen Sachen, wo du nicht so hundertprozentig, tausendprozentig sicher bist, dann kann der VAR vielleicht nochmal eingreifen, einfach laufen lassen. Und ich glaube, dass das dann aufhört. Ich sehe so viele Spieler, die sich hinschmeißen, die nicht die individuelle Qualität besitzen, sich gegen den Druck eines Stürmers zu behaupten. Wie oft passiert das? Abwehrspieler hat den Ball. So.
Jetzt fällt hier alles um. Alles wieder grün. Warte mal. Was soll das denn jetzt hier?
Alles mach klar. Du mal kurz Pause, Ebert. Erzähl du mir noch mal.
Ja, lass mich den einen Satz noch sagen. Also, dass man im Grunde genommen sich immer in irgendwelche Fouls rettet. Und solche Dinge hören halt auf, wenn man sich damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich mit solchen Dingen beschäftigen, aber ich sehe zu viele Freistöße, die aufgrund solcher Vorkommnisse gepfiffen werden. Und dann bleibt das im Orbit. Das ist immer wiederholt sich das, dass Spieler im Grunde genommen diese Art der Wahrnehmung, diese Art des Pfeifens ausnutzen. Und dann wird es für die Schiedsrichter immer schwerer. Wird immer schwieriger und wird immer schwerer, da eine klare Linie zu haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn man es großzügiger angeht, viele Dinge durchgehen lässt, dann hört diese Fallerei auch auf und es geht ein bisschen gerechter zu.
Hoffen wir das mal. Wollen wir mal über Xabi Alonso sprechen? Ich war, glaube ich, bei einem seiner ersten Spiele schon bei euch, dann eine kurze Zeit später nochmal. Dann kam schon wieder ein paar dieser Nörgler, die kennst du ja, die so in Leverkusen rumlaufen. Nach dem Motto, das wird auch nix. Wie hast du ihn A, von Anfang an wahrgenommen und B, auch die Entwicklung, die er zusammen mit der Mannschaft genommen hat?
Also ich von Anfang an natürlich durch das, dass ich auch gegen ihn gespielt habe, ganz herzlich und offen Gespräche auch geführt und diskutiert. Er hat da schon auch Struktur reingebracht in die Mannschaft, ob es so Kleinigkeiten sind mit Disziplinen, ob es natürlich das Taktische ist, auch seine Spielvorstellung, die er nach und nach reinbekommen hat. Ich meine, jeder weiß das eigentlich, dass das halt auch eine Zeit lang braucht, ne? Und das auch nicht von Anfang an immer irgendwie direkt funktioniert. Und das hat er in den letzten Monaten einfach klasse gemacht. Jetzt durch die Neuzugänge, die Ewald auch gerade gesagt hat, finde ich, haben wir eine enorme Steigerung an Qualität in der Mannschaft zugelegt bekommen. Ja. Und die Bausteine greifen gerade, die halten sozusagen das Gerüst und es läuft gut, muss man so sagen. Jetzt gehen aber die englischen Wochen los. Ja, da muss man dann auch schauen, wie es ist mit der Rotation und wie die Jungs das Ganze auffangen. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich alle positiv gestimmt, dass wir in der Saison hoffentlich so lange wie möglich eben da auch mitsprechen. Also nicht nur jetzt mehr in der Liga, sondern eventuell auch mal wieder im Pokal oder eben dann eben, also die Euroleague-Gruppenphase, die musst du einfach überstehen, ganz einfach.
Mit Häcken, Molde und Karabakh. Das gibt jetzt attraktivere Gegner, sagen wir mal so, vom Namen her. Musst halt auch erstmal spielen, ne? Und halt.
Musst du spielen, aber die musst du gewinnen. Also, im Anspruch von Bayern 04 Leverkusen solltest du diese Gruppenphase als Erster, ohne dass du die Zwischenrunde noch spielen musst. So wie letztes Jahr eigentlich, solltest du die überstehen.
Vielleicht darf ich noch mal einen kleinen Hinweis geben. Ich weiß nicht, wie du das als Ex-Spieler wahrnimmst. Ich habe in den letzten Jahren, eines unserer bevorzugten Themengebiete ist das Abwehrverhalten. in der Bundesliga oder in der Welt generell. Und da habe ich bei Bayer Leverkusen trotz dieser wahnsinnigen Offensivkraft in den letzten Jahren immer mal wieder Defizite gesehen. Denn ihr habt ja auch in den letzten Jahren immer, was weiß ich, wer alles bei euch rumgelaufen ist. Ne? Also nimm Bailey, nimm Diaby, keine Ahnung, Schick. Ich glaube, der ist noch da, aber verletzt oder wie, oder ist er weg?
Ich weiß nicht. Nee, der kommt bald wieder. Der kommt bald wieder. Das kommt noch zusätzlich.
Habe ich nicht noch, da waren bestimmt noch ein, zwei Top-Außenstürmer, die also immer richtig gute, schnelle, torgefährliche Spieler, und hinten habe ich dann immer irgendwelche kleinen Defizite gesehen. Zumindest um, sagen wir mal, ganz oben ranzukommen. Und wenn ich jetzt diese Saison sehe, das, was ich jetzt gesehen habe an Spielen, vorher schon, gegen Leipzig, gut, Leipzig war natürlich, die haben riesen Chancen gehabt. Das war auch, glaube ich, das erste Spiel. Trotzdem ist gewonnen worden. Und jetzt auch in Bayern. Ich möchte als Beispiel mal Jonathan Tah nehmen. Jonathan Tah, weiß ich noch, wie er groß wurde. Der ist mal in so einer Doku aufgetaucht, beim HSV, glaube ich, groß geworden. Und man hat ihn begleitet und so weiter und so fort. Und ich habe immer in all den Jahren auf ihn geschaut und hatte in den letzten Jahren so den Eindruck, ja, ein Riesentalent, aber dann macht er irgendeinen Stellungsfehler, dann ist er ein bisschen unaufmerksam, dann, auch wenn er auf Strecke schnell ist, fehlt ihm dann vielleicht die eine oder andere kleine Reaktion, und der guckt dann öfters so hinterher. Was ich in dieser Saison von Jonathan Tah sehe, würde ich mich zu der Behauptung versteigen, dass er im Moment der beste deutsche Innenverteidiger ist. Ich sehe ihn bei der Nationalmannschaft sogar auf einer fremden Position für ihn als rechter Verteidiger. Ich habe ihn noch nie so agil, so schnell, so selbstbewusst und aber auch noch nie so dünn gesehen.
Was sind denn das für süle Vorwürfe hier?
Ich bin nicht bescheuert. Ich sitze vorm Fernseher, ich sehe auf dem gleichen Bildschirm andere Spieler, und dann kann man erkennen, ob jemand ein bisschen zu viel auf den Rippen hat oder nicht. Das Gesicht von Jonathan ist total definiert. Er bewegt sich viel schneller, er läuft.
Nun lass doch mal den Kies was dazu sagen.
Ich muss
diese
Lobeshunde loswerden. Ich glaube, dass da einiges passiert ist bei ihm, vielleicht auch mit Hilfe des Trainers, keine Ahnung, wir haben im letzten Jahr auch über einige andere Spieler gesprochen, die, was weiß ich, mit Ernährungsumstellung, mit irgendwas, Weiser von Bremen, Gerhard von Wolfsburg, normale Spieler, die plötzlich zu den besten Spielern ihres Vereins mutieren. Und dann spielen solche Dinge eine Rolle. Wenn du mir das nicht bestätigen willst, lege ich sofort auf.
Also die Ernährung von Jonah kann ich dir nicht bestätigen, weil ich nicht genau weiß, was
das ist. Nein, das ist ja klar.
Allerdings gebe ich dir natürlich, was die Lobeshymne angeht, gebe ich dir schon recht. Also er hat enorm jetzt nochmal zugelegt gehabt in den letzten Wochen, was Stabilität und Qualität angeht von seinen Leistungen, wirklich auch ein Führungsspieler jetzt da auch ist. Und das muss er ja auch irgendwann mal werden, weil, finde ich, also es war dann schon auch, lag an Zeit, dann da auch mal rauszukommen. Und das macht er jetzt gerade gut. So eine Notlösung in der Nationalmannschaft gehabt, auf der rechten Seite, überragend gespielt, einfach das umgesetzt, was er dann kann, was die Leute von ihm sehen wollen, was in dem Fall Rudi dann von ihm sehen wollte. Deswegen hat er es auch gemacht, ihn dahin hingestellt. Mhm. Und jetzt in der, klar, es gab irgendwie ein Thema, geht er noch weg, geht er nicht weg. Aber ich glaube, dass es jetzt endlich hoffentlich Ruhe ist und dass er genau sich auf seine Leistung konzentrieren kann und eben der Mannschaft dadurch hilft, und dann nicht nur der Mannschaft, sondern ihm sich auch selber, um die Chance eben dann zu haben, bei der EM dabei zu sein. Und das ist ein Stabilisator, definitiv. Du hast es angesprochen, wir haben gegen Leipzig ein paar Chancen zugelassen, aber Leipzig ist nun mal auch eine Top-Mannschaft. Ich meine, da kannst du nichts zulassen, genauso wie bei den Bayern. Gladbach haben wir eigentlich so gut wie gar nichts Großartiges zugelassen. Die hatten ein paar Weitschüsse gehabt. Was mich dann ärgert, ist so ein Tor vielleicht gegen Darmstadt zu Hause. Was aber natürlich bei einer Standard immer mal wieder passieren kann. Trotzdem stehen wir gut. Auch wer, finde ich, einen Riesenschritt gemacht hat, ist für mich Kosunu, der auch richtig abräumt da hinten und da eine echte Steigerung hat.
Aber sehe ich das? Hör mal, jetzt muss ich dich mal unterbrechen, Eva. Wenn du schon gerade ansprichst mit den Standards, also wir haben da auch kurz drüber gesprochen. Ewald hat den O-Ton von Chaka gehört, ich nicht. Es geht um das Tor von Harry Kane. Kannst du mir das in irgendeiner Form näher bringen? Wenn Chaka sagt, irgendwie, den habe ich jetzt gerade aus den Augen verloren. Also, ich meine, um wen geht's denn bei einer Standard von Bayern, wenn Harry Kane mit im 16er ist?
Ja, es ist so eine Standardgeschichte, ist natürlich immer so ein Ding, kommt drauf an, wie man verteidigt. Verteidigt man einen Raum oder macht man Manndeckung?
Ja,
ich finde, wenn man Manndeckung spielt, wirklich richtig Manndeckung und sagt, Chaka hat Kane, nichts anderes, dann ist es ein klarer individueller Fehler, wenn der dann an den Ball kommt. Ganz einfach. Ja, egal aus welcher Situation. Aber durch so einen Eckball, der eigentlich an den ersten Pfosten kommt, den dann auch noch in dem Fall unser eigener Mann verlängert, dann hast du ja, das sind ja Bruchteil einer Sekunde, wo der Abwehrspieler immer, und das weiß Ewald, der hat immer den Nachteil. Ein Abwehrspieler hat immer den Nachteil, weil der Stürmer sich auf nichts konzentrieren muss, außer irgendwie seinen Laufweg oder vielleicht den Abschluss noch. Ansonsten muss der nichts machen. Und der Abwehrspieler, wenn kurz vorschaut auf den ersten Pfosten, wo denn der Ball jetzt hingeht, dann ist es eigentlich schon zu spät. Weil dann das passiert, wie es passiert ist.
So, Ewald.
Ja.
Kurz und knapp.
Das ist ein Thema, was mich gar nicht so sehr interessiert. Die scheiß Standardsituation. Wir sind Fußballer, Michael. Und wer Fußballer ist, was ist die scheiß Deckerei? Stefan, sag ehrlich.
War ich froh, dass ich am ersten Pfosten immer stand.
Genau. Was soll man jetzt hinter irgendwelchen Osterhasen herlaufen? Mein Gott. Dann lass die doch ein Tor schießen. Außer Standard. Ja. Wir schießen halt eins mehr. So wie Leverkusen. Vier von fünf Gegentoren aus Standards. Habe ich das richtig gesehen? Und trotzdem Erster. Also, aber
irgendwas Michael, muss Xabi ja auch noch klären.
Du hast natürlich recht, Michael. Das ist etwas, wo, aber wie gesagt, Chaka ist, der ist jetzt auch unverdächtig, sagen wir mal, ein Abwehrmonster zu sein im Kopfball verteidigen. Kein Mensch hat Lust auf so etwas. Und wie Stefan schon gesagt hat, du musst dann schauen, machst du eine kombinierte Raum-Mann-Deckung. Wenn du drei Leute da hinstellst, das haben wir ja auch irgendwann mal angefangen, Stefan wird das auch bestätigen können. Wenn du jetzt drei Leute da hinstellst, sagen wir mal, ein bisschen erster Pfosten, aber ein bisschen zurück, Mitte und lang, die sich nur darauf konzentrieren, den Ball wegzuköpfen. Dann brauchen sie auch nicht gucken, wo sind irgendwelche Abwehrspieler, das Problem, Angreifer. Das Problem ist nur, dass es eben auch noch einen Gegner gibt. Aber es war schon, das war schon abenteuerlich, das zu sehen. Der Harry Kane, dann denkst du so, jeder sagt, ist ein Weltklasse-Stürmer. Aber eigentlich kann der gar keinem weglaufen. Der läuft ganz locker zum zweiten Pfosten und köpft das Ding rein. Plötzlich steht der da, ne? Es ist verrückt. Naja.
Ja, wie der alte Kiesling, ne? Gut. Okay. Lass uns mal über die Nationalmannschaft sprechen. Da hast du ja auch eine gewisse Erfahrung und eine große Nähe zu Rudi Völler. Überraschenderweise, durch die letzten Jahre.
Du lässt mir nie die Möglichkeit, eine Diskussion zu Ende zu führen. Eine Frage noch, Stefan. Siehst du...
Wir müssen auf die Zeit gucken, Ewald. Das ist das Problem.
Seht ihr das nicht oder siehst du das nicht, dass der Jonathan viel definierter aussieht und dünner aussieht? Allein schon im Gesicht? Ich will das jetzt wissen von dir.
Ja, ich habe jetzt nicht... wenn du mir das jetzt so sagst, würde ich sagen, okay, vielleicht ein bisschen... Aber das ist mir jetzt, da achte ich jetzt nicht so drauf.
Weil du noch kein Trainer warst. Weil du noch kein Trainer warst, Stefan. Wenn ich 20 Jahre zum Training gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, die Leute angucken, wie viel haben sie zugenommen über Nacht. Und okay. ich sehe ihn auf dem Platz rumrennen und dann sehe ich Interview in Großaufnahmen. Ich habe ihn so noch nie gesehen, muss ich einfach sagen. Ich habe ihn so noch nie gesehen und ich bin ziemlich sicher, dass das auch mit einer Rolle spielt. Denn die Reaktionsfähigkeit, die Schnelligkeit, die Beweglichkeit, die abzügliche Schnelligkeit auf engem Raum, rechts, links, bla bla bla, das ist etwas, was du als großer Abwehrspieler, wenn du das auch noch drauf hast, was natürlich Gold wert ist. Und Kosuno sehe ich genauso. Ich glaube, Kosuno tat Tapsoba, auch wenn Tapsoba ab und zu schon mal ein bisschen manchmal nicht aufpasst, aber die drei, Kosuno, was der jetzt veranstaltet nach vorne, alle drei im Spiel nach vorne und nach hinten, also muss ich ehrlich sagen, da hätte ich Hoffnung, das schaue ich mir mal gerne an. Ich will jetzt nicht hier.
Und sag mal, wenn Ewald das jetzt so explizit nochmal anspricht, ich glaube, das ist eine Sache, mit der du nicht so große Probleme hattest nach der Sommerpause, oder? Mit 2 Kilo zu viel zurückkommen, ja.
Ich habe eigentlich eher mal das Problem gehabt, dass ich nicht zugenommen habe.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ewald, auch das gibt es. Auch das gibt es.
Ja, das gibt es auch, aber das größere Problem ist, dass manche nicht verstehen, dass Fett die Richtungsänderung nicht mitmacht.
Das stimmt.
Okay, komm, jetzt Nationalmannschaft, wir haben dich sozusagen ja angefragt für einen gewissen Zeitraum und wollen das auch respektieren. Lass uns noch ein bisschen über das sprechen, was da gerade passiert, sowohl sportlich als auch drumherum. Ja, ich habe Rudi angesprochen. Ich meine, du kennst ihn ja nun richtig gut. Hat dich das verwundert, wie das jetzt alles abgelaufen ist? Oder hast du gesagt, naja, also wenn Rudi da ist, dann lübt das natürlich gegen Frankreich?
Ja, das gegen Frankreich, ich meine, die haben ja natürlich dann, muss man auch sagen, jetzt nicht mit der vollen Kapelle gespielt. Trotzdem ja. Musst du dann erstmal das Spiel gewinnen. Das war auch eine gute Reaktion. Ja, nur weil jetzt Rudi auf der Trainerbank saß, heißt natürlich nicht, dass es alles wieder läuft. Es war natürlich schön, so wenn man den ganzen Tag verfolgt hat, dass dann eben so ein Ergebnis dabei rausgesprungen ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ja, hätte ich es mir schon auch für Hansi anders gewünscht, weil ich finde, er hat da irgendwie gut dazu gepasst und wenn man überlegt, so die ersten Spiele, war ein großer Hype da, irgendwie 8 oder 9 Spiele, glaube ich, in Folge ja gewonnen gehabt, was auch irgendwie ein Rekord war als Einstieg. Und jetzt auf einmal läuft es natürlich nicht. Ist immer schwierig natürlich dann. Ich hätte ihn vielleicht gegen Frankreich noch gelassen und hätte dann nochmal zusammengesetzt und überlegt, wie man es macht. Aber ja, so ist es jetzt getroffen worden, die Entscheidung. Und jetzt haben sie jetzt mal eine große Aufgabe, den Nachfolger zu
finden. Genau. Und da haben wir heute ja erfahren, also Andreas Rettig ist ja jetzt als Geschäftsführer installiert, dass also Rudi Völler den Nachfolger suchen wird. Es ist die Frage, ich meine, das ist auch Spekulation, aber Ewald, sorry, ein bisschen Spekulation macht A Spaß und was viel anderes können wir jetzt auch gerade ja nicht machen. Du kennst ihn gut, du weißt, wie er tickt. In den Medien wird gespielt, die wollen unbedingt Nagelsmann irgendwie haben. Da könnte nur das Geld das Problem sein. Glaubst du, dass er das auch will oder glaubst du, dass er vielleicht was ganz anderes auf dem Schirm hat?
Also da ich ja Rudi ein bisschen kenne, glaube ich tatsächlich, dass es ein Name ist, der vielleicht noch gar nicht so oft genannt wurde. Aber ich...
Ewald!
Ein bisschen ratlos in der Hinsicht, weil ja, was machst du? Nimmst du einen jungen Trainer? Weiß ich nicht. Nimmst du einen alten Trainer? Ist vielleicht auch schwierig. Es ist
vielleicht beides.
Ich fand er eben genau deswegen, eigentlich hat Hansi ganz gut dahin gepasst gehabt. Und leider hat es halt eben dann nicht so gefluppt, wie wir uns das alle vorgestellt haben.
Vielleicht geht es gar nicht so sehr um jung und alt. Vielleicht muss man sich auch die Frage stellen, warum hat Bayer Leverkusen eigentlich einen ehemaligen Weltklasse-Fußballer als Trainer verpflichtet? Warum hat man nicht so einen jungen Nerd genommen, der sich in sämtlichen taktischen Detailfragen super kognitiv und argumentativ auskennt, aber ja noch nie im großen Stadion vor 100.000 Leuten gespielt hat oder vor 50.000, 60.000? Warum sehe ich das in vielen anderen Ländern auch nicht? dass dort nur junge Nachwuchstrainer nach oben kommen, die dann vorher schon Probleme hatten, glaube ich, unseren Jugendspielern das mitzugeben, was sie nämlich wirklich brauchen. Persönlichkeit, Reife, Entwicklung. Erfahrung muss jeder selber machen. Also ich finde, diese Diskussion, Nagelsmann, habe ich meine Meinung schon mehrfach zugesagt, ein Riesentrainertalent, aber auch der braucht seine Erfahrung, um mit älteren Spielern umzugehen, um selber Lebenserfahrung zu sammeln, um authentisch zu sein und zu bleiben. Denn es reicht nicht aus, nur sehr gut in der Trainingsarbeit oder in der Taktik zu sein. Ich muss mit Menschen umgehen können. Ich muss eine Persönlichkeit haben. Ich darf keine Rolle spielen. Ich muss authentisch sein. Und das hast du mit 25, 30, 35 noch nicht. Dazu brauchst du eine gewisse Reife. Und dann ist es eben auch hilfreich, wenn man dieses Geschäft vielleicht auch mal selber erlebt hat. Das heißt nicht automatisch, dass jeder Weltklasse-Spieler auch ein Top-Trainer wird. Aber die Weltklasse-Trainer, die ich sehe, sind zu 95% Weltklasse-Spieler gewesen. Vielleicht Ariko Saki damals nicht.
Also deswegen warst du kein Weltklasse-Trainer, oder wie?
Zum Beispiel. Das
aber ich glaube, es gibt jedem Faktor gibt irgendwo Beispiele. Ich habe auch schon Trainer erlebt, die selber gespielt haben, wo ich mich gefragt habe, wieso verhältst du dich jetzt so und so?
Klar.
Obwohl du doch genau weißt, wie wir Spieler jetzt darüber denken. Und genauso umgekehrt auch, klar. Ich finde halt auch, wo ich dir vollkommen recht gebe, zu 100%, ist der Umgang mit den Spielern. Das ist unheimlich wichtig. Und da ist es völlig egal, wie alt du bist.
Genau.
Wenn du das hinkriegst, dann hast du schon mal echt, ich will jetzt sagen, nicht sagen die halbe Miete, aber da bist du schon echt einen großen Schritt vorangekommen.
Genau. Deswegen habe ich ja...
Eigentlich, also ganz ehrlich... Bis zur EM wäre diese Konstellation, wie sie jetzt war, doch eigentlich gut gewesen, oder? Mit Völler, mit dahinter Hannes Wolf.
Ich würde das auch noch nicht schließen. Also rein,
meinst du?
Einfach nur rein vom Gefühl her, ich würde es noch nicht ganz schließen. Vielleicht passiert es nochmal. Weil das ist ja eigentlich eine ganz gute Mischung. Du hast einen ganz Jungen dazu, der ist komplett aus Spielersicht kennt. Hannes dann so ein bisschen, er hat natürlich auch gekickt, aber ist jetzt schon länger in dem Bereich Trainer und Rudi sowieso mit seiner Erfahrung. Also an sich ist die Mischung ja eigentlich ganz geil.
Die Mischung ist gut, muss ich auch sagen. Also ich möchte vielleicht nochmal, du hast gerade gesagt, Rudi sucht jetzt den Trainer. Ich glaube nicht, dass das so läuft. Wir sind immer auf der Suche, wer bestimmt was. Andreas hat es vorhin in der Pressekonferenz...
Ja, aber wer soll denn den Trainer suchen? Dann sag's mir.
Ja, ich versuche es ja gerade, wenn du mich nicht dauernd unterbrichst.
Ja, bitte.
Andreas hat es gerade gesagt, es geht um Teamwork. Es geht nicht darum, wer hat die meisten Abzeichen auf der Schulter. Weil das so läuft das Leben heutzutage nicht mehr. Natürlich hast du immer Hierarchien in Positionen. Aber jemand, der von oben nur bestimmt, gibt es nicht mehr. Das geht nicht mehr. Du hast.
Ja, aber es geht doch jetzt darum, erstmal jemanden zu suchen. Es geht ja jetzt nicht ums Bestimmen, sondern es geht ja erstmal um einen Kandidatenkreis, denke ich mal, zu finden und dann zu sagen, 1, 2, 3... könnten wir uns vorstellen.
Ja, glaubst du, dass Rudi jetzt der Einzige ist, der ein Vorschlagsrecht hat? Die werden sich zusammensetzen mit allen möglichen Leuten und werden dann eben Namen durchgehen. Und Rudi schätzt sich auch so ein. Stefan widerspricht mir, wenn ich das falsch sehe. Der Rudi setzt sich doch jetzt nicht dahin und sagt, so Leute, ich habe folgende Trainer mir ausgesucht. Andere kommen nicht in Frage. Und zwar A, B und C. Ihr könnt gerne eure Meinung.
Rudi wird sich nicht vor dem Laptop setzen und danach Trainerausschau halten.
So.
Glaube ich nicht. Er wird 1, 2 Namen selber mit Sicherheit im Kopf haben. Also hundertprozentig. Und genauso wird er ein Team um sich herum haben, die ihm dann auch 5, 6 vorschlagen, wo sie dann darüber diskutieren.
Genau so.
Wen würdest du da dicht an seinem Team sehen, sozusagen, ohne ins Detail zu gehen? Aber ist ja schon interessant. Also sind das Vertraute von ihm oder ist es vielleicht auch jemand aus dem DFB? Oder wie glaubst du, läuft das ab?
Ich glaube, dass das nur aus dem DFB sind.
Ja, okay. Okay.
Also ich gehe davon aus, die haben da ein Team zusammengestellt, die dann dafür zuständig sind. Ob das jetzt 2, 3, 4 sind, das keine Ahnung, aber...
Also Michael würde das jetzt
ablaufen.
Michael würde in seiner Eigenschaft als Journalist das natürlich jetzt gefallen, wenn Rudi nochmal Kallmund anrufen würde oder Holzhäuser oder vielleicht noch.
Das wird er natürlich auch tun. Das ist ja klar, dass er das tun würde.
Aber das Entscheidende ist,
anrufen
so, das Entscheidende ist, dass wir uns davon verabschieden sollten, diese Einzelpositionen immer so überzubewerten, wenn es um Entscheidungen geht. Also wie ich es eben schon gesagt habe, der Rudi wird sich nicht hinstellen und sagen, das sind meine Kandidaten, ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen, aber ich entscheide. Das kann ich höchstens als Trainer sagen, weil ich den Kopf dafür hinhalten muss. Und selbst dann muss ich die Leute mitnehmen, weil ohne meine Mannschaft bin ich als Trainer gar nichts. Das heißt, natürlich halte ich den Kopf dafür hin, aber ich muss Leute mitnehmen. So funktionieren Teams halt, damit die gehört werden, damit die gesehen werden, damit sie nicht hinterm Rücken irgendetwas diskutieren müssen, wozu ich ihnen vorher im Plenum nicht die Möglichkeit gegeben habe. So, und jetzt zu der Thematik. Natürlich braucht die Mannschaft eine gewisse Erfahrung. Ich meine, Hansi Flick kann man jetzt nicht sagen, dass er keine Erfahrung hatte. Aber irgendwie hat er es am Ende nicht mehr hingekriegt. Keine Ahnung, 25 Aufstellungen, 25 Spiele, 25 verschiedene Aufstellungen. Und das kann mal passieren, aber irgendwie ist es komisch. Und Auswechslungen, Einwechslungen, öffentliche Geschichten. Also da fand ich auch eher so in der Auswahl und in der öffentlichen Darstellung, wenn du die Doku siehst, die sie da selbst veröffentlicht haben, Stefan, widersprich mir, aber wenn du da ein paar Szenen siehst, das ist nicht die Art und Weise, wie man mit Spielern reden sollte. Ich erinnere an Jürgen Klinsmann 2006, ist er auch wieder 20 Jahre her. Da haben wir manche Dinge auch noch nicht so richtig gewusst. Aber du spürst doch als Spieler, ob ein Trainer authentisch ist, ob der dich erreicht und ob der die Leute mitnimmt. Also das, was ich da jetzt in Katar gesehen habe von Hansi, das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Wenn ich das erzählt hätte, hätte ich gesagt, nee, zeig das bitte nicht. So möchte ich nie wieder vor einer Mannschaft stehen. Und ich glaube, dass das, wenn das in Tateinheit mit öffentlichen Abstrafungen oder mit irgendwelchen Entscheidungen, gut, hinter den Kulissen mache alles erklärt haben, aber was weiß ich, also Erfahrung braucht man, aber ich bin bei dir, Stefan, dass diese Mischung eigentlich gut ist. Und ich bin so, was man in Rudi hinein interpretiert. Rudi ist 100 Jahre kein Trainer gewesen, das darf man nicht vergessen. Und wenn ein Trainerwechsel stattfindet, und es hat überhaupt nicht gepasst von den Ergebnissen her, vom Selbstvertrauen der Spieler her, von der Spielweise her, da war ja gar nichts mehr da in den letzten Monaten, dann ist das auch mal für die Spieler wie eine Befreiung oder sagen wir mal so, jetzt fängt was Neues an, deswegen kannst du dieses Spiel gegen Frankreich nicht überbewerten.
Dürfte ich noch eine Frage stellen, eine Zwischenfrage? Lieber Halin.
Nein.
Danke. Also das berühmte, wir spielen gegen den Trainer, das ist ja auch so eine alte Klamotte, die immer gerne mal wieder rausgeholt wird. Kann es zumindest unterbewusst sein, dass sowas passiert? Also gegen Japan nach dem 1-2 in der zweiten Hälfte.
Ich glaube jetzt nicht, dass es bei der Nationalmannschaft war, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also ich habe das Japan-Spiel, ich habe das Frankreich-Spiel nicht gesehen, ich habe das Japan-Spiel gesehen. Zweite Halbzeit und das war ein individueller Fehler bei Großenstand beispielsweise, wo dann das Tor fiel.
Da laufen 2-3 aber auch nicht mehr so richtig mit hinterher, wie man es machen könnte, wenn man wollte.
Ja, aber das kann man jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen hineininterpretieren. Also ich glaube schon, dass das eher vorkommt, wenn man in einer Mannschaft spielt, also in einem Club.
Ja.
Wenn Spieler einfach nie berücksichtigt werden oder wie Ewald gesagt hatte, dann auch dieses Menschliche eben fehlt, dann wirst du auch nie alles für den Trainer geben. Das ist immer im Unterbewusstsein so ein bisschen.
Genau.
Bei der Nationalmannschaft glaube ich das nicht, dass das der Fall war. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also höchstens auf einer unterbewussten Ebene, wie du es gerade schon gesagt hast, aber kein Mensch, solche emblematischen Figuren haben wir doch heute auch nicht mehr. Wenn früher Beckenbauer, Netzer, Overath, wenn die jetzt gegen den Nationaltrainer gewesen wären und verstehst du, aber dann hätten die nicht gegen ihn gespielt, dann hätten die ihn vorher abgesetzt wahrscheinlich.
Okay, also sagen wir mal so, Strich drunter, Nagelsmann zu jung und zu teuer. An Magath und Van Gaal glauben wir auch irgendwie nicht. In diesem Podcast kommt raus, Rudi Völler wird zusammen mit seinen beiden anderen Kollegen die Nationalmannschaft bei der EM führen. Stimmt's? Können wir das so veröffentlichen?
Ja, keine Ahnung. Wir spekulieren ja auch nur.
Ja, genau, wir spekulieren auch nur. Ewald, da kommen wir ganz groß raus, wenn das so kommt. Der Kießling hat's gewusst.
Nö, der hat gar nichts gesagt. Lieg ihm jetzt nichts in den Mund.
Okay.
Und ich habe es auch nicht gesagt. Du hast es gesagt.
Ja, also, gut, ich bin schuld. Ich will jetzt noch eine andere sportliche Frage und dann müssen wir den Kollegen Kießling auch mal wieder entlassen.
Warum denn?
Wenn wir schon, ja, weil der noch zu tun hat.
Der hat doch jetzt nichts Besseres zu tun. Stefan, sei ehrlich, was willst du denn jetzt heute Nachmittag repräsentieren?
Ich repräsentiere heute tatsächlich gar nichts mehr.
Siehste.
Okay. Also, Nummer 9 ist das Thema. Nochmal kurz. Ja. Mittelstürmer, wen haben wir da? Haben wir da jemanden in der Nationalmannschaft, den du da siehst? Oder sagst du, ja, da müssen wir vielleicht doch ein bisschen anders spielen, weil Füllkrug oder Behrens vielleicht?
Also ich glaube schon, dass wir einen Mittelstürmer brauchen.
Okay.
Da bin ich irgendwie von überzeugt. Ja, aber dann muss man ihn halt, also ich finde, er ist noch nicht richtig da, egal ob es jetzt auch Füllkrug ist. Klar, der hat auch schon ein paar Spiele gehabt in der Nationalmannschaft, wo er auch getroffen hat, aber er war dann auch oft verletzt. Ich glaube schon, dass wir uns bis zur EM ein, zwei, am besten zwei irgendwie
schnitzen müssen,
beziehungsweise eben auch das Vertrauen schenken müssen, wo man sagen, pass auf, ihr zwei, drei vielleicht sogar dann noch mit zu den Spielen zu nehmen, zu den Testspielen, zu sagen, hey, wir müssen das jetzt testen mit denen, wir brauchen zur EM, brauchen wir einen festen Stürmer, der da vorne drin ist und vor allem in den Situationen, jetzt bei Japan dann zum Beispiel auch, wenn die da um den 16er rumeiern, also dein Vorschlag, den du hast, mit keiner Spitze und wir müssen anders spielen, wird nicht funktionieren, weil wir nicht dieses Tiki-Taka spielen. Also brauchen wir vorne eins, meiner Meinung nach sogar zwei Leute, die dann eben mit den Köpfen auch mal Tore erzielen können. Und das ist ein Mittelstürmer. Das kann Kai eigentlich auch, aber Kai ist für mich kein einzelner Mittelstürmer. Also der ist ein Spieler, der mit dem Stürmer zusammen spielen kann, ja, aber nicht der einzige Mittelstürmer.
Ja. Also, Victor Boniface ist zwar Nigerianer, hat aber nur ein Länderspiel gemacht.
Vielleicht war es ein Freundschaftsspiel.
Da kann man meiner Ansicht nach unten abrunden auf null. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass man da sicherlich irgendwelche sagen wir mal, bei den Urgroßeltern, irgendwelche deutschen Einflüsse.
Sich zurecht denkt. Ja, wäre nicht schlecht, weil dann wäre er ja, wäre zumindest auch im Januar da oder Februar.
Genau.
Und nicht beim Afrika Cup.
Also jetzt sag mal, lass uns noch mal ein, zwei ernsthafte Sätze darüber verlieren. Ich habe die Tage mal, ich weiß nicht, habe ich es letzte Woche gesagt oder schon in unserem Podcast, wenn ich so die ganze, seit ich jetzt mir Fußball angucke, ne, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er, ja, und so weiter und so fort, da fallen mir so Namen ein, wie Uwe Seeler, wie Gerd Müller, wie Karl-Heinz Rummenigge, wie Klaus Allofs, wie Horst Rubesch, ja, mein Gott, ja, mein Gott, mit seinen HSVern immer, wie Horst Rubesch, wie keine Ahnung, sag mal noch
Kießling? Irgendwas.
Nein, wir sind noch nicht so weit. Wir sind jetzt in den 80ern.
Dieter Müller.
Wie Dieter Müller zum Beispiel.
Kirsten, Erik Meier.
Wie Kirsten, Erik Meier, wie Rudi Völler. Wie und.
Klose.
Wie jetzt Miroslav Klose, Jürgen Klinsmann zwischendurch. Wir haben eine Armee von Weltklasse-Stürmern.
Ja, das war ja das Problem auch für unseren heutigen Gesprächsgast, was das Thema Nationalmannschaft betrifft, ne? Also eins der Probleme, sagen wir mal so. Parallel mit Klose und Kurani. Und wer war dann noch?
Na, mehr sogar noch. Wir hatten ja dann tatsächlich, also selbst Podolski kannst du ja dann dazu rechnen.
Ja.
Wir hatten aber noch Gomez.
Gomez, ja. Mario Gomez.
Kakao, ja. Thomas Müller, der dann auch eigentlich eher als Sturmspitze so mit agiert hatte, so die Anfangszeit. Also da hatten wir ja, wie ich, WM 2010, waren wir mit 5 Stürmern in Südafrika.
Aha. So, und wenn du jetzt guckst, wir machen dieses Spielchen ja jetzt schon seit ein paar Jahren und ich gucke mir dann immer so die Kader an von Bundesligamannschaften. Wenn du früher geguckt hast, war in fast jeder Bundesligamannschaft mindestens ein richtig guter deutscher Mittelstürmer, der Tore gemacht hat. Wenn du jetzt die letzten Jahre guckst, dann findest du fast nirgendwo mehr einen. Wen findest du? Wenn du in die Torjägerliste guckst, da steht dann Max Kruse, wo wir uns alle fragen, wie kann er es denn schaffen, auch wenn er jetzt nicht ein Weltklasse-Profi ist und war, hier Tore zu schießen. Ja, weil er eben ein Top-Fußballer und Top-Zocker und Kicker ist. So, dann siehst du Max Kruse, dann siehst du Lars Stindl. Das ist gar kein Mittelstürmer, aber Weltklasse-Techniker, gar nicht besonders schnell. Ja, Lars schießt bei Gladbach noch die meisten Tore. So, sag mir noch mal ein paar, die deutsche Mittelstürmer. Du konntest früher die Straße damit pflastern. Jetzt erklär mir doch mal, was da alles passiert ist. Wir haben es ja eben schon mal kurz angesprochen. Ich weiß nicht, ob du...
Ich meine, du warst doch 12 Jahre in Leverkusen im Club. Du musst es da auch verfolgt haben, was
im
da
Nachwuchsbereich.
So im Nachwuchs passiert ist. Genau. War da einer mal dabei, der es dann nicht mehr geschafft hat?
Ne? Eben, also das ist meine Meinung. Ich glaube, das habe ich vorhin mal kurz angepiekst, dass wir ja das Problem haben, dass wir nur noch mit einer Spitze spielen. Und dann oft auch ist es kein richtiger klassischer Mittelstürmer mehr, der da irgendwie gesucht wird. Und das zieht sich eigentlich schon ja von unten, also aus der Jugend heraus. Bis nach oben. Deswegen hast du das halt einfach auch nicht mehr, weil sie alle schnell sein müssen und irgendwelche andere Attribute haben muss, wie eben dieser klassische Mittelstürmer, der halt vielleicht im 16er dann präsent ist eher. Ja? Und das ist das Problem meiner Meinung nach, dass sie von unten herauf die Jugendmannschaften schon nur noch mit einer Spitze spielen und dadurch automatisch du viel, viel weniger klassische Mittelstürmer in diesen Kadern hast. So, und dann wissen wir auch, dass aus der Jugendmannschaft U19 nun mal nicht so viele nach oben kommen. Also bleiben die ja, selbst wenn es da mal welche gab, die vielleicht auch das Potenzial hätten, aber die bleiben auf der Strecke, warum auch immer, und die kommen dann nicht hoch. Also haben wir weniger Mittelstürmer. Ja, ich finde zum Beispiel so ein Burkhardt von Mainz, finde ich zum Beispiel finde ich ein super Junge, ja, der ist jetzt nicht der Größte, aber der haut sich rein da vorne im Zentrum. Jetzt hat er sich leider ja verletzt gehabt, aber das war für mich so einer, wo ich sage, boah, das könnte vielleicht mal der nächste deutsche Mittelstürmer werden. Ja,
ja, und sonst ist aber auch schon fast dünn, ne? Fällt dir sonst so einer ein in der Liga gerade?
Ja, schwierig, also nee. Auf Anhieb kann ich dir keinen nennen.
Das sagt schon alles.
Ja, das meine ich schon damit, alles. Ne? Welchen Kader hattest du vorhin vorgelesen von Stefan im Jahre was?
Ja, 2008 oder sowas. Ja.
2008, 2009. Überleg dir das mal.
Aber es war ja danach auch noch. Also es war ja danach auch noch. Wir hatten ja dann Helmes, Derdiok, da kam ja dann Derdiok auch noch.
Ja.
Und mich. Und da war ja sogar mal, gab es ja auch schon mal das Thema, da sollte ja Lewandowski quasi auch noch zu uns. Der wurde ja damals abgelehnt, weil wir eben 3 von den Kalibern hatten.
Gute Idee.
Ne? Also das ist schon, seitdem ich in Leverkusen war, so, bis auf die letzten Jahre, hatten wir immer 4, 5 Mittelstürmer.
So sieht's aus. Und für mich ist das, und ich wiederhole mich da gerne, ist das der Endpunkt einer langjährigen Fehlentwicklung im Ausbildungsbereich, in der Positionierung, in der Art und Weise, wie wir spielen lassen wollen und auch bei der Art von Trainern, die wir in langen Jahren jetzt ausgebildet haben, ist das der Endpunkt einer umfassenden Fehlentwicklung, dass wir jetzt kaum noch auf bestimmten Positionen Weltklasse sind. Und das schlägt sich natürlich dann auch in der Nationalmannschaft durch. Wir kriegen 11 Weltklasse-Spieler zusammen, Aber es gibt kaum Alternativen. Es gibt viel zu wenig, wie du es gesagt hast, viel zu wenig Mittelstürmer. Rechter Verteidiger, linker Verteidiger musste dir schon backen. Henrichs entwickelt sich jetzt gut. Der kann auf beiden Seiten spielen. Finde ich, dass der ist ja auch bei euch groß geworden. Dass das jetzt einer ist, der uns da helfen kann. Aber wir haben ganz, ganz viele, die international nicht mithalten können. Selbst auf der Sechserposition, wo wir immer nur Tiki-Taka spielen, während die anderen Mannschaften irgendwelche Brecheisen da haben, die auch noch Fußball spielen können. Also das kann nicht sein. Und jetzt haben wir ein Jahr vor der Heim-EM setzen wir unsere ganzen Hoffnungen bei allem Respekt vor Lücke auf Füllkrug. Verstehst du? Das zeigt doch, also das ist ein guter Spieler, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dass das eine grundsätzlich problematische Position in unserem Fußball ist, das ist, glaube ich, mehr als deutlich geworden.
Wäre das für dich überhaupt ein Thema, in dem Bereich mal irgendwann reinzugehen? Das ist mal wieder so ein Kießling-Nachwuchs. Ich rede jetzt nicht von der Familie, sondern eher auf dem Platz gibt, oder Trainer für dich kein Thema?
Im Moment habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Es müsste halt einer, ich bin jetzt nicht derjenige, der das irgendwie initiieren kann. Wenn, dann muss das ja mal dann von jemandem kommen, aber dann bin ich natürlich offen, um dann zu sagen, hey, warum nicht mal wieder sowas aufbauen, warum nicht die Stürmer trainieren und die Attribute, die quasi ein Stürmer auszeichnen, dann eben wieder einen Spieler herauszubringen in der Jugend, in der Jugend schon angefangen, da eben klassische Mittelstürmer wieder zu haben. Ja. Klar, also da würde ich niemals sagen, da bin ich nicht offen für.
Aber schau mal, natürlich muss jemand, der Trainer werden will, eine Affinität dazu haben, muss es gerne sein wollen, muss sich mit Spielern beschäftigen wollen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Ex-Weltklasse-Spieler oder Ex-Nationalspieler wie du jetzt auch, die sind im repräsentativen Bereich unterwegs und im Trainerbereich laufen alle möglichen Leute rum, die gar nicht wissen, worum es in diesem Geschäft tatsächlich wirklich geht.
Weil es erinnert mich gerade so ein bisschen an die Diskussion mit Jürgen Kohler, die wir hier auch
hatten. Ja, Jürgen Kohler
zum Beispiel. Innenverteidiger. Ja,
aber du weißt aber auch, wie die Trainerausbildung abläuft.
Ja.
Du kennst es. Das ist ja auch für Spieler, die ewig gespielt haben, ist es ja, also dass man vielleicht was machen muss und dass man da ein bisschen reingehen muss, ja, aber wenn man überlegt, da 3-4 Jahre lang eine Ausbildung abzusolvieren, das ist manchmal auch, ich glaube, das ist auch diskussionswürdig.
Ja, natürlich. Sag ich jetzt mal. Ich habe das schon zigmal thematisiert. Wenn ich so zurückdenke, ich bin jetzt auch kein Weltklasse-Trainer geworden. Ich bin immer besser geworden im Laufe der Jahre. Als ich anfing als Trainer, bin ich mit Benno Mühlmann zusammen als Lehrgangsbester notenmäßig gekürt worden. Weißt du, wie viel Ahnung ich von der Trainertätigkeit hatte? So viel wie die Kuh vom Sonntag. Null. Es wurde prämiert, dass ich alles sehr gut wiedergeben konnte und ich konnte überall gute Arbeiten schreiben. Da habe ich mich ja 10 Jahre noch vorbereitet im Gymnasium. Alle Arbeiten schreiben, alles mitschreiben. Verstehst du? Kognitives Wissen und so einen Scheiß. Und wenn ich heute sehe, klar, das hat sich sicherlich verändert, aber alle Clubs stürzen sich darauf, dieser eine Lehrgang, Nagelsmann, Tedesco, Kohfeldt, die drei Besten. Ich will es jetzt nicht hochrechnen, wenn ich so zurückdenke zu unserer Zeit, wer dann immer als besser gekürt wurde, da ging es nicht, das kann man gar nicht mit Noten erfassen, weil diese Dinge, auf die es wirklich ankommt, die werden nicht prämiert und können die Leute auch gar nicht prämieren und benoten. Nämlich die Art und Weise, mit Menschen umzugehen, wie du es vorhin gesagt hast, Menschenführung, Kommunikation, Empathie, das sind die Dinge, um die es wirklich geht. Und du hast völlig recht. Also ich meine, wir machen da eine Schulübung raus aus der ganzen Angelegenheit. Wenn ich so Trainingseinheiten vorbereiten würde im Training, wie man sie im Trainerlehrgang vorbereiten soll, dann darf ich nicht verheiratet sein, dann brauche ich ja nicht mehr schlafen, dann muss ich alles dokumentieren bis zum Abwinken, so wie unsere Zertifizierung auch geisteskrank ist. wo Trainer mehr mit Zertifizierung als mit Training beschäftigt sind und dann irgendwelche anderen Leute das machen lassen. Also es ist alles aus dem Ruder gelaufen und die einfachen Dinge, um die es wirklich geht, die kann man sowieso nur mit dem Herzen sehen. Und das meine ich damit. So ein Xabi Alonso, ich glaube, dass der auf den Platz geht und dass da sofort eine andere Atmosphäre herrscht, weil ich den sehe, ich habe ihn als Spieler gesehen. Jetzt sehe ich ihn als Trainer. Natürlich muss man sich da erstmal reinfinden. Aber der hat mich als Spieler schon wahnsinnig imponiert. Und ich glaube, dass jeder einzelne Spieler davon profitieren kann, so einen erfahrenen Mann an seiner Seite zu haben. Lass ihn gerne ausrasten, das ein oder andere Mal. Aber das Entscheidende ist seine Kompetenz in der Art und Weise, eine Mannschaft zu führen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Spielern wertvolle Hinweise zu geben und diese Ausstrahlung, das ist für mich das Entscheidende. Und ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Aber wir müssen halt vielleicht uns mal hinsetzen.
Wir müssen den Kießling als Stürmertrainer verpflichten. Nikola für die Innenverteidiger und dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter.
Jürgen Kohler, wir haben ein Gespräch mit dem Jürgen geführt. Weltklasse, absolute Weltklasse. Dann habe ich gefragt, immer Jürgen, wieso bist du nicht an der Spitze eines Nachwuchsleistungszentrums? Ich möchte nicht wissen, wer an der Spitze eines Nachwuchsleistungszentrums, irgendein Verwaltungsangestellter, der 57.000 Zertifizierungsaufgaben machen kann und dann darüber entscheidet, wer Trainer wird oder in welche Richtung wir ausbilden. Es ist albern. Es ist einfach nur albern. Ist so. Und das ist so. Das muss jetzt angepackt werden und ich hoffe, dass Andreas Rettig mit Neuendorf zusammen und mit vielen anderen, die wirklich guten Willens sind, auch in Hannes Wolf, auch wenn er auch in diese Garde von jungen Nachwuchstrainern gehört. Aber ich glaube, dass viele Trainer beim DFB auch, die im Nachwuchsbereich sind, das kapiert haben, um was es da wirklich geht. Und wir müssen auch wieder die Türen offen machen für Ex-Spieler. Früher sind viele Ex-Spieler Trainer geworden. Wo sind die jetzt alle? Verstehst du? Das
hat er gerade schon gesagt, die Hürden sind halt auch ein bisschen hoch.
Genau, ohne dass ich mir jetzt sagen will, ne, man muss ja auch schon für manche Sachen sollte man auch was dafür tun, um Gottes Willen.
Ja, logisch.
Aber klar, ich glaube schon, dass auch viele Ex-Spieler, die dann sagen, hey, die sind vielleicht, könnten vielleicht gute Trainer werden oder zumindest auch gute Co-Trainer, muss ja nicht immer der Cheftrainer gleich sein,
ja,
sondern auch gute Co-Trainer eventuell, zu sagen, okay, Bob, da haben wir echt ein paar, aber da scheitert es daran, weil vielleicht die Ausbildung so lang ist, weil das so ewig dauert, weil es vielleicht auch kostet ja auch Geld, vielleicht ist dem einen oder anderen das dann zu schade, das zu zahlen oder wie auch immer, weil man nicht genau weiß, was am Ende dann dabei rauskommt. Also es sind ja so ganz viele Faktoren, aber ich glaube, so, dass schon ein paar Bausteine in den Weg gelegt werden, wo dann viele daran sich dann eher sagen, okay, nee, dann wäre ich was anderes und muss erstmal keine große Ausbildung dafür machen, weil als Sportdirektor oder irgendwie sowas brauchst du ja erstmal keine.
Genau, der Weg ist ein bisschen einfacher. Also. Mein lieber Kies, wir danken für deine Zeit. Wir haben was ganz anderes vereinbart, aber manchmal kommt auch Ewald überraschenderweise ein bisschen ins Quatschen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht ist es dann nochmal ein Denkanstoß gewesen, dass du unserer Nationalmannschaft irgendwann nochmal einen Stürmer sozusagen backen wirst. Ja, wer weiß das schon so genau? Vielleicht bist du doch irgendwann auf dem Trainingsplatz und zeigst ein paar Jungs, wie das so geht im 16er. Das wäre schön.
Mache ich gerade bei meinem Sohn.
Da wird es noch ein bisschen dauern mit der Nationalmannschaft, ne?
Wahrscheinlich.
Okay, vielen Dank für heute. Ewald hat die letzten Worte.
Ja, alles gut. Stefan, herzlichen Dank. Das war wie immer super kompetent und sehr sympathisch. Hat mir sehr gut gefallen und ich wünsche dir alles, alles Gute. Es ist einerseits, schön, dass wir Dinge ähnlich sehen im Fußball. Andererseits ist es aber auch schade, dass es so viele Leute gibt, die alle das Gleiche sehen, aber irgendwie nicht genug Einfluss auf die ganze Entwicklung haben. Letzte Woche haben wir uns mit Felix Magath in Hamburg getroffen. Der Felix schießt auch manchmal übers Ziel hinaus, was er so erzählt. Öffentlich zumindest, aber intern, wie wir das diskutiert haben. Alle, die selbst mal gespielt haben, sehen ohne jedes Problem was der Ansatzpunkt ist. Wenn ich an meinen eigenen Trainer Jupp Heynckes denke, der Jupp ist ja, der hat die Trainerausbildung gemacht und hat mit Sicherheit Jahre auch gebraucht, um sich so top weiterzuentwickeln. Aber vom ersten Tag an war der in der Lage, Stürmer auszubilden. Wir haben, selbst wenn wir keine gute Mannschaft hatten, hatten wir immer einen Top-Torjäger. Der hat sich mit denen beschäftigt, hat mit denen gesprochen, gemacht, getan, irgendwelche Tricks gezeigt. Und wir haben in all den Jahren, in den 80er Jahren, immer, bevor er nach Bayern dann ging, hatten wir immer einen Torjäger vorne drin. Ob es ein Frank Mill war, ob es ein Uwe Rahn war, ob es selbst ein Günther Thiele. Und bei Bayern hat er Wegmann und wie sie alle hießen. Da sind ja auch der ein oder andere dabei gewesen, die jetzt keine Weltklasse-Fußballer waren. Und trotzdem haben die Hütte getroffen. Und es könnte sein, dass es irgendwas mit Jupp zu tun gehabt hat.
So sieht's aus.
Aber genau. Jupp ist ja das beste Beispiel, was du jetzt gerade nennen kannst.
Ja.
Ja, also alleine die Entwicklung, die er dann als Mensch, also als Mensch noch für als Trainer quasi dann gemacht hat, ist ja einfach großartig. Für mich mit Abstand der beste Trainer, den ich je hatte. Und gar nicht jetzt so in seinen Endtagen als Trainer, wo er sagt, er hat jetzt komplett alles übernommen, was auf dem Trainingsplatz angeht. Nee, das war mit Pertha Hermann ein gutes Zusammenspiel.
So ist es.
Aber das Wichtige war eigentlich, genau das mit seinen Spielern umzugehen und die, vor allem Spieler, sagen wir mal, 12 bis 28, sich warm zu halten und dass sie ein gutes Gefühl haben. Und das konnte er dann. Und das war Erfahrung, die du dann auch mitmachst. Und das andere, also als ehemaliger Weltklasse-Stürmer den Jungs zu zeigen, lauf auf dem ersten Pfosten, das ist wichtig und bleib nicht da hinten stehen oder wie auch immer. Sorry, da bräuchte ich keine Ausbildung für.
Nein, das meine ich damit. Und deswegen sollten wir das Ganze umswitchen. Die Weltklasse-Spieler werden Weltklasse-Cheftrainer und die ganze Armee von Nerds, die wir da uns rangezüchtet haben, die können das Training leiten und können zuarbeiten. Deswegen ist die Kombination Rudi Völler und Hannes Wolf perfekt. Verstehst du?
Das und damit sollten wir es schließen, denn dann haben wir nochmal den Bogen gekriegt und sagen, wer die Kombination für die Europameisterschaft ist. Also wir haben die Frage heute gelöst. Kies, vielen Dank für deine Zeit und das mit Jupp war auch nochmal ein ganz guter Hinweis zum Schluss. Ja.
Herzlichen Dank für deine Äußerungen.
Zur Not müssen wir den auch noch anrufen.
Ja.
Also,
vielen Dank
für deine Zeit. Wir hören wieder. Bis dann.
Dankeschön, Stefan. Alles Gute.
Ciao,
danke.
So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was erfahren. Sehr netter Typ, dieser Kies. Kann man nur hoffen, dass er irgendwie einen Weg findet, rein in den Fußball, da, wo er mehr hingehört, wie wir meinen. Ne? Champions League ist das Thema ab morgen, Ewald. Champions League, Europa League, Freitag wieder Bundesliga. Du hast eine Menge zu tun in den nächsten Tagen. Ich auch.
Wahnsinn. Also es geht wieder richtig los und ich bin wirklich mal gespannt. Also das war schon mal ein Top-Start in diese Woche mit den Spielen. Heidenheim schlägt Bremen. Freue ich mich auch sehr drüber, dass wir hoffentlich bald mit Frank Schmidt mal drüber reden. 2-0 führen, 2-2, 4-2 für Heidenheim. Mit lauter Torschützen, die vorher in Bremen waren. Dixi und Beste. Freiburg verliert gegen Dortmund. Auch eine heiße Geschichte. Ja gut, aber das ist eine berechtigte rote Karte gewesen, muss man sagen.
So, wir wollen gerade eine Verabschiedung machen, Ewald. Ne? Nicht, dass du jetzt wieder von vorne anfängst.
Ja, gut, Leipzig war klar. Köln, ja, schaffen es im Moment nicht. Also, alles klar. Also, dann verabschiede dich doch von mir.
Tschüss, Ewald.
Tschüss, Michael. Alles klar. Also, bis nächste Woche, Leute. Und viel Vergnügen an der Fußballwoche, die vor uns liegt.